gehen wir gleich weiter. Wir haben noch einige Ereignisse, die wir besprechen sollten. Schwangerschaft, Stromunfall, Allergien, Asthma und Trauma. Warum kommt es zu Notfällen in der Schwangerschaft? Es gibt in jedem Trimester Blutungen, aber auch Pulmonalembolie können sein, im letzten Trimenon. Und während der Geburt kann es zu Fruchtwasserembolien kommen und am Ende der Schwangerschaft zu vorzeitiger Plazentaablösung. Und allgemein auch Eklampsie ist ein Thema und ein Problem in der Schwangerschaft, das zum Kreislaufstillstand oder zu Problemen führen kann. Wenn es zu einer Reanimationssituation kommt, ist daran zu denken, wir haben zwei Personen, die wir reanimieren müssen, einerseits die Mutter, andererseits das Kind. Und aus dem Grund ist es unbedingt wichtig, sobald ich eine Schwangere versorgen muss, daran zu denken, ich brauche auch einen Geburtshelfer und ich brauche einen Neonatologen. Welche Probleme haben wir in der Versorgung von Schwangeren? Gerade bei der Atemwegsversorgung haben wir ein erhöhtes Risiko der Aspiration. Jede Schwangere ab der 16. bis 20. Woche gilt als nicht nüchtern. Und gerade peripartal ist das Risiko der Aspiration auch erhöht. Und zusätzlich haben wir auch noch ein höheres Risiko für schwierige Intubationen durch die Flüssigkeitseinlagerung, ist der Hals und auch die Weichteile und die Glottis verschwollen. Wir haben oft auch größere Brüste, die eine Intubation behindern können und das Glottisödem. Wichtig daran zu denken, dass es da ein Manöver gibt, das PERT-Manöver, um den Kehlkopf nach oben und nach rechts und nach hinten zu drücken und dadurch die Intubation sich vielleicht ein bisschen zu erleichtern. Die Beatmung ist schwieriger durch den Zwerchfellhochstand, der ab der 25. Woche durch den großen Uterus auch besteht. Und es kann auch sein, dass höhere Beatmungsdrücke dann notwendig sind. Ganz entscheidend und immer daran zu denken ist bei Schwangeren im letzten Trimenon das Cava-Kompressionssyndrom. Durch den Uterus kommt es zu einer Kompression der Cava und allein schon im normalen Leben passiert es, dass Schwangere, die sich am Rücken legen, plötzlich kollabieren oder denen schlecht wird. Daher ganz wichtig im Notfall daran denken, wir brauchen einen Polster oder einen Sandsack als einfachstes Mittel oder einfach die manuelle Verlagerung des Uterus nach links und eine Halblinksseitenlage. Volumen muss ich dem Patienten auch verabreichen und großzügig geben. Und bei Blutungen ist die rasche Intervention notwendig. Gerade ab der 25. Woche sind ja die Fäten jetzt schon überlebensfähig durch unsere hervorragende Neonatologie und da ist es auch immer früher dran zu denken, soll ich mal jetzt eine Notsektion machen und das Kind nachher weiter versorgen. Und da ist also die Empfehlung, spätestens nach 5 Minuten Reanimation muss die Entscheidung zur Sektio gestellt werden. Stromunfall, Gott sei Dank etwas Seltenes. Man unterscheidet prinzipiell Haushaltsstrom und Industriestrom und Wechselstrom und Gleichstrom. Machen verschiedene Arten der Verletzung. Der Wechselstrom führt zu Kammerflimmern am Herzen, der Gleichstrom eher zur Asystolie. Natürlich ist es noch abhängig von der Spannung, von der Voltanzahl und von der Stromstärke und natürlich auch von der Stromeinwirkung. Wo tritt der Strom ein und wie lange wirkt er auf den Körper? Hier sieht man so eine Strommarke am Finger, am Zeigefinger. Er hat halt auf ein Kabel gegriffen und es kam zu einer Verbrennung. Was man hier sieht, ist eine relativ kleine drittgradige Verbrennung. Wie weit die Verbrennung im Körper dann weitergeht, ist abhängig, wo fließt der Strom hin. Fließt er durch den Arm und den anderen Arm, dann kann es auch zu großflächigen Verbrennungen kommen, die man primär gar nicht erkennt und auch primär gar nicht sieht. Der Strom macht eine Depolarisation und das kann eben diese Rhythmusstörung, Asystolie oder wie gesagt Kammerflimmern, aber auch an der gesamten restlichen Muskulatur kann es eine Paralyse oder einen Krampf machen. Beim Wechselstrom passiert es dann, wenn man in die Stromquelle hineinkommt, man kann nicht loslassen, man hat einen tetanischen Krampf und bleibt im Stromkreis hängen, muss dann eben aus dem Stromkreis zuerst einmal gerettet und entfernt werden. Und zusätzliche Schäden hat man entlang der Nerven. Unsere Nerven fahren mit 0, Millivolt Erregung, wenn jetzt da plötzlich 220 Volt durchfahren, dann kommt es zu einer direkten Schädigung der Nervenzellen und auch der Gefäße, die entlang der Nerven mitlaufen. Wichtig auch hier wieder die Eigensicherheit. Im Haushaltsstrom ist es ja relativ einfach und prinzipiell sollte, wenn daheim der FI-Schalter funktioniert, gar nicht viel passieren. Wenn man in den Stromkreis hineinkommt, sollte sofort der FI-Schalter fallen und damit der Strom abgeschaltet sein. Viel schwieriger ist es schon einmal auf Baustellen, wo kein FI-Schalter ist und es den Arbeiter, der in den Stromkreis kommt, nicht sofort der Strom abgeschaltet wird, sondern der da drinnen vielleicht hängen bleibt. Und zusätzlich auch noch, wenn man daran denkt, dass es ja Hochspannungen gibt wie bei der Eisenbahn, bei der Straßenbahn ist es nicht so hoch, die fahren mit 750 Volt, die U-Bahn ebenfalls 750, aber die ÖBB hat 15.000 Volt. Dort ist diese Spannung bereits so hoch, dass es, wenn man in die Nähe kommt, wenn man auf den Waggon zum Beispiel klettert, es in einem Meter Abstand bereits zu einem Überschlag kommen kann und dann zu Einwirkungen. Extrem sind es bei Hochspannungsleitungen. Hochspannungsleitungen haben 110 kV bis 360 kV. Wenn dort jemand in den Stromkreis kommt, gibt es überhaupt keine Unterbrechung. Also dort diese Hochspannungsleitungen fördern Strom unendlich weiter. Da muss erst die Feuerwehr und das E-Werk den Strom abschalten, bevor ich überhaupt dort in diesen Gefahrenbereich gehen kann. Weil es kommt schon zur Schrittspannung innerhalb von 100 Metern, weil diese Strommenge in der Erde noch aktiv ist. Und ich kann mich und soll mich auch gar nicht diesen Verletzten, die bei einer Hochspannungsleitung verunfallen, mich nähern. Bei der Reanimation prinzipiell bleibt es gleich, BLS und ALS ist ebenfalls gleich. Die Intubation, daran denken, wenn es Verbrennungen im Gesicht oder Halsbereich gibt und die Muskellähmung kann bei Hochspannungen bis zu 30 Minuten anhalten und dementsprechend brauche ich auch lange dann eine Beatmung, weil es zum Atemstillstand kommt. Überwachung, wenn ein Stromunfall eingetreten ist, kommt es eben darauf an, hat er einen Kreislaufstillstand, wie ist die Bewusstseinslage, wie sind EKG-Veränderungen da und gibt es Weichteilverletzungen, Verbrennungen. Dementsprechend muss ich unterschätzen, wo kommt der Patient hin, kommt er auf eine Verbrennungsintensiv, kommt er auf eine plastische Chirurgie oder muss ich ihn kardial nur überwachen. Es gibt immer wieder vor allem junge Mutproben, die auf einen Waggon klettern und dort surfen und dann in den Stromkreis kommen und die verschiedensten Verletzungsmuster, Verbrennungen haben. Ebenfalls berichtet ist es bei der Defibrillation, dass Leute in den Stromkreis, in den Stromfluss kamen, die haben dann über krampfartige Muskelkrämpfe in den Unterarmen berichtet. Es kam zwar sehr selten zu Rhythmusstörungen, aber diese Muskelkrämpfe und die haben halt dann dazu geführt, dass man den 24 Stunden überwacht. Soweit zum Strom. Also wichtig bei Strom ist der Eigenschutz und daran denken, dass es durch die Stromwirkung direkt also Schädigungen am Herzen geben kann. Anaphylaxie, eine Hypersensibilitätsreaktion durch IgE-vermittelte Antikörper. Prinzipiell gibt es keinen Unterschied, ob es eine anaphylaktoide Reaktion ist oder eine Anaphylaxie. Meistens ist es ein sehr rasch fortschreitendes klinisches Bild mit einem Ödem im Gesichtsbereich, einem Flash, Hautrötung. Es kommt dann zu dem distributiven Schock mit einer Hypotension, Vasodilatation, eine vermehrte Permeabilität, Bronchospasmus und zusätzlich auch Symptome wie Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen und Durchfall. Als erste Maßnahme wäre wichtig, versuchen, das Allergen zu entfernen, wenn ich es kenne, wenn es überhaupt geht. Wenn es ein Nahrungsmittel ist, dann hat er das wahrscheinlich gegessen, da kann ich nichts machen. Die Infusion kann ich vielleicht abdrehen. Oft weiß ich auch gar nicht, auf was er jetzt wirklich allergisch reagiert hat. Sauerstoff geben und dann ist das Mittel der Wahl, wenn der Patient im Schock ist, schockiert ist, dann kommt Adrenalin. Und da sind 0,5 Milliliter, ist auch 0,5 Milligramm IV, Entschuldigung, IM zuerst, IM verabreicht, das wäre die Erstmaßnahme, das IM geben. Und wenn ich weiter diesen Schockzustand habe und das Gefühl habe, ich habe den Patienten nicht im Griff, dann ist es auch möglich, Adrenalin IV weiter zu titrieren. Flüssigkeitsgabe, Antihistaminika, Cortison und den Bronchospasmus mit Inhalation von Beta-Mimetikern behandeln. Hier haben wir noch einmal eine wunderschöne Übersicht, Anaphylaxie, ABCDE vorgehen, akuter Krankheitsbeginn, Hilfe anfordern, den Patienten flach hinlegen, das Adrenalin, das kann man schon gar nicht mehr lesen da unten, das ist auch nicht wirklich notwendig, dass man jetzt die verschiedenen Dosierungsempfehlungen da sieht, 0,5 Milligramm und dann einfach weitergehen nach dem ABCDE-Schema. Es gibt schwere Verlaufsformen, die am Anfang laviert sind und langsam beginnen. Allergische Reaktionen können auch wie Asthma nur aussehen und die Anamnese ist einfach wichtig zu beachten. Zum Asthma. Asthma ist an und für sich eine reversible Erkrankung, aber es gibt immer wieder Todesursachen, weil Patienten zu spät kommen, nicht behandelt werden oder sehr zögerlich behandelt werden oder man sie wieder sehr rasch entlässt oder sehr rasch man den Patienten verlässt und der Patient sich dann neuerdings wieder verschlechtert. Die Ursache für den Kreislaufstillstand ist im ersten Fall Hypoxie oder in erster Linie Hypoxie durch den Bronchospasmus und den Schleim und zweitens auch Arrhythmien, die durch die Hypoxie und durch die Medikamentengabe verursacht sind. In seltenen Fällen, aber doch immer wieder beschrieben, Spannungspneumothorax. Durch diese massive Überblähung, vor allem wenn ich dann einen Patienten mit Asthma beatmen muss, dann kann es zum Platzen von Alveolen oder von Bullen kommen und dann entsteht ein Spannungspneumothorax. Zeichen des schweren Asthmas sind die stille Lunge, die Zyanose, Bradykardie-Rhythmusstörungen, Hypotension, Erregung anfänglich, ich kriege keine Luft, die dann übergehen durch die Hypoxie ins Koma. Was kann ich machen? Sauerstoff. Den Patienten zureden und ihn beruhigen. Dann inhalative Beta-Mimetika. In vielen Fällen ist es ein Problem, dass die Dosiererosole, die Sprays vom Patienten nicht mehr eingenommen werden können, weil er es nicht schafft einzuatmen. Da ist es besser, wenn ich inhaliere, wenn ich eine größere Menge in einer Sauerstoffreservoir und das über längere Zeit im Verabreiche. Also ein Dosiererosol wird der Patient wahrscheinlich nicht mehr im Asthmaanfall schaffen. Cortison, möglichst frühzeitig, 2 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht ist ausreichend, um die Cortisonrezeptoren einmal abzubinden. Mehr ist an und für sich gar nicht notwendig. Inhalative Anticholinergika wie Ipratropiumbromid kann ich zusätzlich verabreichen. Die Patienten brauchen relativ viel Flüssigkeit, weil sie agitiert sind, weil sie schwitzen und sind hypovolem. Intubation ist nur dann zu empfehlen und vor allem auch die mechanische Beatmung, wenn ich nicht mehr mit meiner medikamentösen Therapie weiterkomme. Und wenn ich das durchführe, muss ich halt auch mir zu Herzen nehmen und sagen, okay, ich möchte gar nicht normale Blutgaswerte, normales CO2 erreichen, weil das ist im Status Asthmaticus auch gar nicht erreichbar. Maskenbeatmung ist oft schwierig. Patienten sind massiv überbläht. Wenn ich die jetzt dann noch mit hohen Beatmungsdrücken beatme, kommt es zur Insufflation von Luft in den Magen. Dadurch Magen kommt, führt zu einem Zwerchfellhochstand. Damit kann ich noch schlechter beatmen und das wird ein Circulus vitiosus. Daher ist also die frühzeitige Intubation auch anzuraten und immer dran denken, ist die stille Lunge jetzt schon ein Spannungspneumothorax? Wenn ich nämlich dann einen Spannungspneumothorax habe, wird auch die Herzdruckmassage ineffektiv. Und ich muss versuchen, ein möglichst langes Expiratorium zuzulassen. Letztes Thema, Trauma. Trauma und Kreislaufstillstand hat ein extrem schlechtes Outcome. Wenn ich einen Patienten im Kreislaufstillstand vorfinde, dann ist die Überlebensrate 0 bis maximal 2%. Die Ursache des Traumas muss so schwer sein, dass ich praktisch keine Chance habe, ihn erfolgreich zu reanimieren. Andererseits, wenn ich Traumapatienten in den Schockraum bekomme und sie dort erst einen Kreislaufstillstand im Rahmen, dann haben sie eine genauso gute oder schlechte Prognose wie andere Patienten auch. Was ist die Ursache für den Kreislaufstillstand beim Traumapatienten? Einerseits das Schädel-Hirn-Trauma, der Blutverlust und die Hypoxie, die Verletzung von großen Organen, auch da Spannungspneumothorax, Herzbeuteltamponade und in manchen Fällen natürlich auch die vorbestehende Grunderkrankung. Erkenne, was die Ursache ist und behandle, was wirklich eine lebensbedrohliche Verletzung ist. Treat first what kills first. Das ist so das Schlagwort in der Traumatologie. Immer an die Wirbelsäulenverletzungen denken. Hypoxien verursachen in der Folge der Hypoxie dann eine pulslose elektrische Aktivität, das heißt Sauerstoff zuführen, Blutverlust versuchen zu minimieren. Meistens wird das präklinisch nicht gelingen. Flüssigkeitszufuhr, ganz ein neuer Stellenwert, extrem reduzieren. Wenn ich präklinisch bin, versuche die Flüssigkeitszufuhr so niedrig zu halten, dass ich einen Minimalkreislauf aufrechterhalte. Es ist nicht sinnvoll, so viel zu infundieren, dass er einen Blutdruck von 120 zu 80 hat. Es reicht dem Traumapatienten ein Blutdruck, wenn er jung ist, von 60, wenn es ein älterer ist und er keinen Schädel-Hirn-Trauma hat, von 80. Schädel-Hirn-Trauma brauchen 100. Einfach um eine Perfusion fürs Hirn da zu haben. Aber wenn ich eine Blutungsquelle habe, die ich nicht beherrschen kann, ob das jetzt eine Beckenfraktur, eine Leberruptur oder sonstiges ist, präklinisch, wenn ich ihn infundiere, erzeuge ich was? Die Blutung wird verstärkt. Ein höherer Blutverlust, damit eine Verdünnung meines HPs, eine Verdünnung der Gerinnungsfaktoren, eine Verschlechterung des Outcomes. Versuchen, möglichst restriktiv in der Zufuhr von Flüssigkeit, gerade bei Traumapatienten in der präklinischen Zeit. Spannungspneumothorax bei penetrierenden Thoraxverletzungen, ja, und daran denken, dass der auch häufig beidseits auftreten kann. Und es ist empfohlen, wenn ich einen Spannungspneumothorax vermute, eine beidseitige Entlastung durchzuführen. Wenn ich schon eine beidseitige Entlastung mache, dann kann relativ wenig passieren. Was wird im Nachhinein? Ja, natürlich kann es sein, dass ich eine Lungenverletzung auch mache. Aber wie gesagt, im Endeffekt muss man immer sagen, wir versuchen ja nur zu behandeln, was wirklich schädigt. Also er hat zuerst angefangen, der Patient. Ja, also ich bin der Zweite, der dazukommt. Im Trauma habe ich da ein bisschen einfacher von der vom Versorgungsauftrag. Es gibt auch Indikationen für eine offene Herzmassage, eindeutig nach herztoraxchirurgischen Eingriffen. Wenn ich eine pulslose elektrische Aktivität habe nach penetrierenden Verletzungen, dann kann ich daran denken. Wenn ihr massiven Status Asthmaticus habt mit überblähten Lungen und absolut starren Thorax und interoperativ, wenn natürlich die Gegebenheiten dazu da sind, weil ich am OP-Tisch Möglichkeiten habe, auch hier das OP-Gebiet zu erweitern, dann ist die Indikation. Die Entscheidung, wann das auch immer sein soll, muss man einzeln entscheiden und einzeln treffen. Da gibt es also jetzt nicht so, dass wie bei den Schwangeren, wo man sagt, absolut nach 5 Minuten muss man die Entscheidung treffen. Das muss die Situation und die Möglichkeit immer geben.